willkommen bei Radio Prag, den Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begrüßt Sie Marco Zimmermann. Samstag ist bei uns der Tag der Kultur und der Geschichte. In unserer Sendereihe Kultursalon hören Sie in etwa 15 Minuten ein Interview mit dem Autor Werner Fritsch. Er kommt aus der bayerisch-tschechischen Grenzregion und spricht über seine Literatur. Es folgt dann unser Tschechischkurs. Er steht ganz im Zeichen des Fußballs, auch wenn die Europameisterschaft für die Tschechen bereits im Viertelfinale geendet hat. Beginnen aber wollen wir mit der Geschichte. Die Welt des böhmischen Adels heißt ein Projekt des tschechischen Denkmalschutzamtes. Durch landesweite Programme soll der tschechischen Öffentlichkeit das Schicksal von historisch bedeutenden Adelsgeschlechtern vermittelt werden. Im vergangenen Jahr fand das sogenannte Rosenberger Jahr statt. 2012 ist nun das Jahr der Pernstein, der Pernsteins. Dazu wurde in Prag eine Ausstellung eröffnet, die sich mit der rund drei Jahrhunderte umspannenden Geschichte des Hauses Pernstein beschäftigt. Bis Ende Juli ist sie im neu eröffneten Salmpalais auf dem Prager Hradčín zu sehen. Zu einem Besuch lädt sie Jitka Mládková ein.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Die Pernsteins zählten im 15. und 16. Jahrhundert zu den reichsten Adelsgeschlechtern in Böhmen und Mähren. Von ihrer Erhabenheit zeugt bis heute eine Reihe von repräsentativen Bauten. Dazu gehören die Burg Pernstein oder die Renaissance-Schlösser in den ostböhmischen Städten Pardubice und Litomische. Von dem beweglichen Besitz der Pernsteins ist aber sehr wenig erhalten geblieben. In der Prager Ausstellung sind daher nur insgesamt 27 Exponate zu finden, die nachweislich aus dem Eigentum der Familie stammen. Alle anderen wurden aus über 40 Burgen und Schlössern Tschechiens sowie aus verschiedenen Kulturinstitutionen im In- und Ausland zusammengetragen. Das Resultat ist ein breit gefächertes Bild des adligen Lebens im Spätmittelalter. Das Leben war, wie könnte es auch anders sein, vom Reichtum geprägt. Doch wie sind die Pernsteins zu ihrem Reichtum gekommen, der im Lauf der Zeit selbst die Finanzen ihrer größten Konkurrenten im Land, der südböhmischen Rosenberger, übertraf? Dazu ein kurzer Blick ins 15. Jahrhundert. Petr Svoboda ist Generalkommissar der Ausstellung.
Die Pernsteins wurden während der böhmisch-ungarischen Kriege im 15. Jahrhundert reich. Die herausragenden Persönlichkeiten des Hauses waren Jan und sein Sohn Wilhelm, die sich damals wie viele ihrer Landsleute zur Religion der hussitischen Kalixtiner bekannten. Doch um seinen Bruder Sigmund aus dem ungarischen Gefängnis zu retten, trat Wilhelm in den Dienst des ungarischen Königs Matthias Corvinus ein, bekleidete hohe Ämter und konvertierte, wie von ihm verlangt, zum katholischen Glauben. Nach Corvinus' Tod verfügte Wilhelm überraschend über große Summen an Bargeld.
Über die Herkunft des Reichtums schweigen allerdings die vorhandenen historischen Quellen. Fest steht nur, dass Wilhelm es sehr gut verstand, aus der finanziellen Notlage so manches Landesherrschers durch geschickt eingefädelte Anleihen Profit zu erzielen. Viel Geld zu besitzen war damals wie heute geschickt. Als reicher Mann und Adeliger hatte Wilhelm das Recht, selbst dem König Geld zu leihen. So beteiligte er sich an der Finanzierung der Kriege, die der böhmische König Wladislaw Jagellow führte. Dafür durfte er große Besitztümer in Pacht übernehmen, die seinen Reichtum dann weiter vermehrten. Zur Belohnung erhielt er zudem hohe Posten in der Staatsverwaltung. In den folgenden Generationen der Pernsteins ging es aber mit den Finanzen eher bergab. Das Leben in den höchsten Etagen mit allem Drum und Dran war äußerst kostspielig. Vor allem aber veränderte sich etwas prinzipiell. Petr Svoboda.
Bohužel se stalo, že i další generace Pernsteinů už neměly právo, ale spíš povinnost půjčovat králi.
Leider kam es später dazu, dass die Geldanleihen an den König nicht mehr als Recht, sondern als Pflicht galten. Weil aber Wilhelm seine Gelder großzügig in den Bau von Residenzen, wie etwa die Schlösser in Pardubice, Prostějov und Přerov, oder aber in die Gründung einiger neuer Städte investierte, verfügten seine Nachkommen nicht mehr über genug finanzielle Mittel, die sie dem König leihen konnten. Daher mussten sie sich selbst Geld leihen. Anders als früher gab ihnen der Monarch auch keine weiteren Immobilien in Pacht, sondern er erhöhte nur den Wert der von ihnen bereits verwalteten Immobilien. Manchmal sage ich in diesem Zusammenhang, dass die Pernsteins Erfinder der globalen Kreditkrise sind. Sie haben nämlich nicht nur sich selbst verschuldet, sondern auch eine Reihe anderer Adelsfamilien.
Peter Svoboda führt durch das Prager Sempaly. Die Ausstellung charakterisiert er mit folgenden Worten.
Es ist keine klassische kunstwissenschaftliche Ausstellung. Vielmehr ähnelt sie den Installationen in Burgen und Schlössern. Im Erdgeschoss wartet auf die Besucher zunächst eine Stammbaumübersicht der Pernsteins. Ein kurzer Film zeigt die Legende über die Entstehung des Geschlechts und die Grunddaten der Familiengeschichte. Bereits vor dem Ende des 13. Jahrhunderts, also vor der ersten urkundlichen Erwähnung, sollen sich die Pernsteins bereits etabliert haben. Im ersten Stock des Salmpalais darf man sich dann gewissermaßen wie in einem Renaissance-Schloss mit stilvoll ausgestatteten Räumen fühlen.
Als ersten Ausstellungsraum betritt der Besucher das Arbeitszimmer des wohl mächtigsten, wenn auch nicht mehr so reichen Pernsteins, Wratislav II. Am Beispiel des obersten Kanzlers im Königreich Böhmen und seiner Gattin Maria Manrique de Lara zeigt die Ausstellung den Alltag in zwei pernsteinschen Parallelwelten, in der Welt der Männer als Politiker, Militärs oder Reisende und in der Welt der Frauen als Gattinnen, Mütter und Hüterinnen des Haushalts. Das alles geschieht in mannigfaltig gestalteten Innenräumen der Renaissancezeit. Kurzum, der prunkvolle Alltag adeligen Lebens in Böhmen. Während seiner diplomatischen Mission in Spanien lernte Wratislav II. Von Pernstein seine künftige Frau Maria Manrique de Lara kennen und kehrte nach der Hochzeit 1556 gemeinsam mit ihr nach Prag zurück. Wratislav war nicht der einzige Adlige am Prager Hof von Kaiser Maximilian II., der durch die Heirat seine Familie mit Spanien verknüpfte. So entstand eine Adligengruppe mit politischem Einfluss, der sogenannte Spanische Zirkel. Ihre Zusammengehörigkeit zeigten die Mitglieder des Zirkels nach außen durch das Tragen der spanischen Herrenmode. Dazu gehörten zum Beispiel Pluderhose, Halskrause und das spanische Mäntelchen, die sogenannte Casa. Zudem brachten sie auch die Kultur des spanischen Manierismus und Frühbarock nach Böhmen. Eine große Rolle spielte dabei auch der spanische Salon der Pernsteins in ihrer Residenz auf der Prager Burg. Peter Svoboda.
Der sogenannte spanische Salon im Pernstein-Palais genoss einen exzellenten Ruf. Hier trafen sich Vertreter der obersten Adelsschicht, Botschafter und Gäste des Prager Kaiserhofs. Hier wurde vor allem über Politik und Religion diskutiert. Auch die Bilder in unserer Ausstellung dokumentieren die damalige Mode, die sich damals aus Spanien nicht nur nach Prag, sondern auch in andere Teile des Landes verbreitete. Großer Beliebtheit erfreute sich aber auch der Pernsteinsche Frauensalon.
Dieser Salon war hierzulande unter der Bezeichnung Frauzimmer bekannt. Dort trafen sich noble Damen, um sich über Musik, Stickerei oder aber über die Führung des Haushalts und die Gartengestaltung auszutauschen. Der Generalkommissar macht bei seiner Führung im Schlafzimmer Halt.
In der Renaissance mussten das Schlafzimmer der Frau und des Mannes strikt voneinander getrennt sein. An dieser Stelle betreten wir die Gemächer der Pernsteinschen Damen oder das sogenannte Frauzimmer, in dem sich in der Regel Frauen und Kinder aufhielten. Es waren gewöhnlich mehrere Zimmer hintereinander. Zur Grundausstattung des Schlafzimmers gehörte selbstverständlich ein Himmelbett. Dieses hier haben wir aus dem Schloss im südmährischen Butschowice geholt, allerdings nur das kunstvoll geschnitzte Bettgestell aus Holz. Wir haben das Bett anhand von historischen Quellen zeitgenössisch bezogen, also ein bisschen im Stil von Andersens Prinzessin auf der Erbse. Den Quellen war zu entnehmen, in welcher Reihenfolge die einzelnen Bettdecken aufeinandergelegt werden sollten. In einer Familie des Hochadels durften die Stoffe nur vom Feinsten sein.
Um möglichst originalgetreu zu sein, wurde der Bettüberzug in England besorgt. Die Bettvorhänge wurden nach einem Originalbild aus dem Pernsteinhaus maßgeschneidert. Große Mühe gaben sich die drei Kuratorinnen der Ausstellung mit der Präsentation einer festlichen Hochzeitstafel, wie sie einst im Haus der Pernsteins ausgesehen haben soll.
Hochzeiten galten als ein außerordentlich bedeutendes Ereignis und wurden in der Renaissance 3 Tage lang gefeiert. Manche Adelsfamilien verschuldeten sich sogar, nur um eine möglichst prachtvolle Hochzeitsfeier zu organisieren. Für den Aufbau der Festtafel haben wir Repliken von Originaltellern der Pernsteins einfertigen lassen, und zwar anhand von Porzellanscherben, die bei archäologischen Ausgrabungen am Ort des einstigen Pernsteinpalais auf der Prager Burg gefunden wurden. In Vitrinen sind historische Originalbestecke und Originalgläser der Familie zu sehen. Dazu gehört auch ein Kelch aus geschliffenem Glas, mit dem noble Gäste willkommen geheißen wurden. Angeblich wollte man ihre Fähigkeit testen, das vollgefüllte Riesenglas auf einmal auszutrinken.
Dass Wladyslaw Pernsteins Gattin Maria Manrique de Lara eine alte Familienreliquie aus Spanien mit nach Prag genommen hat, wissen nur wenige. Es ist die heute weltweit bekannte kleine Wachsstatue des Jesuskindes, für die sich später der Name Prager Jesulein eingebürgert hat. Sie wird bis heute von vielen Katholiken, vor allem in Italien, Frankreich, Spanien und insbesondere in Lateinamerika verehrt. Mehrere hundert Gewänder gehören zum Jesulein. Sie werden im Prager Karmelitenkloster aufbewahrt. Einige von ihnen wurden vor einigen Jahren zum nationalen Kulturgut erhoben. 3 der ältesten Gewänder sind auch in der Ausstellung zu sehen. Sie wurden erst während den Vorbereitungsarbeiten entdeckt. Ebenso wenig bekannt ist, dass das Ehepaar 21 Kinder hatte, von denen nur 7 am Leben blieben. Das war damals indes keine Seltenheit. Auch dieses Phänomen wird in der Ausstellung mittels einmaliger Exponate aus der Renaissancezeit reflektiert. Bemalte Särge sowie Gemälde, auf denen schön gekleidete Kinder, darunter auch eingemummte Babys, auf dem Katafalk liegend abgebildet sind. Von der Wiege bis zur Bahre. Diesen menschlichen Lebensweg veranschaulichen im letzten Ausstellungsraum auch 2 alte Bilder. Hier endet auch die mittels unzähliger Artefakte erzählte Geschichte der Pernsteins. 1631 stirbt Wladyslaw Eusebius von Pernstein, der letzte männliche Nachkomme und Träger des Familiennamens, an Folgen einer Verwundung im Dreißigjährigen Krieg.
Sie hörten einen Beitrag von Jitka Mladkova. Jetzt rollt im Sprachkurs der Ball, denn der ist rund und ein Spiel hat bekanntlich 90 Minuten. Sie hören eine Wiederholung vom Freitag.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer.
Die Fußball-Europameisterschaft 2012 ist für das tschechische Nationalteam
Repräsentace
am Donnerstag zu Ende gegangen. Eine Niederlage
Porážka
gegen Portugal hatte die Träume der Tschechen auf den Einzug ins Halbfinale zerschlagen. Die heutige Ausgabe des Sprachkurses ist daher auch die letzte über den Fußball.
Football.
Das letzte Wort im Spiel hat der Schiedsrichter
Rozhodčí.
Er überwacht die Einhaltung der Regeln und pfeift.
Pískat.
Das Spiel beginnt mit dem Anstoß.
Výkop.
Der Schiedsrichter kann das Spiel jederzeit unterbrechen, wenn der Ball die Seitenlinie
Postrančára
überquert und das Spielfeld verlässt, pfeift er aus.
Out.
Dem folgt ein Einwurf.
Vhazování.
Hat der Ball die Torlinie überquert und wurde von einem Spieler der verteidigenden Mannschaft berührt, folgt ein Eckstoß,
Rohový kop,
oder einfach eine Ecke,
Roh.
Verstößt ein Spieler gegen die Regeln, entscheidet
Rozhodnout,
der Schiedsrichter
Rozhodčí
auf Foul,
Foul.
Das Spiel wird unterbrochen und die gegnerische Mannschaft erhält einen Freistoß,
Volný kop.
Oder, wenn das Foul im Strafraum
Trestné území
begangen wurde, erhält er einen Strafstoß
Pokutový kop
bzw.
Penalta.
Als komplizierteste Regel im Fußball gilt das Abseits.
Offside.
Der Schiedsrichter kann auch individuelle Strafen gegen Spieler aussprechen, die gegen die Regeln verstoßen. Bei einer Verwarnung zückt er die gelbe Karte.
Žlutá karta.
Bei schweren Regelverstößen kann er den Spieler auch des Platzes verweisen.
Vyloučit.
Dann zeigt er ihm die rote Karte.
Červená karta.
Und das war zum Fußball. Nächstes Mal melden wir uns mit einem anderen Thema, aber wir bleiben beim Buchstaben F. Statt um Fußball wird es um den Film gehen. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Auf den Fußball folgt die Kultur. Waldsassen liegt mitten in Europa, nämlich an der bayerisch-tschechischen Grenze. Trotzdem galt es bis 1989 als das Ende der westlichen Welt. Nach dem europäischen Urknall, nämlich dem Fall des Eisernen Vorhangs, lag es wieder im Zentrum des Kontinents, aber seine Urigkeit hat sich die Region bewahrt. Von hier stammt auch der Autor Werner Fritsch, der in seinen Büchern die verschwindende Seele dieser Urregion im Herzen Europas festschreibt. Iris Riedel hat sich mit ihm zum Gespräch und zu einer kurzen Lesung getroffen. Die Sendung ist eine Wiederholung aus dem Dezember 2009.
Ganz kleinen Örtchen nahe der tschechisch-bayerischen Grenze, also nahe Cheb, eigentlich nur 10 Kilometer entfernt.
Ja, genau.
Und sind dadurch auch ganz verbunden mit Tschechien, aber vor allen Dingen auf dem Hof, wo Sie aufgewachsen sind, ein altes
Sägemühle,
wenn ich das richtig verstanden
das
habe.
Das ist ja eine Sägemühle, Händelmühle genannt, bei dem Kirchdorf Wondrep. Und dort, das ist ein Einödhof, war ein alter Knecht, dessen Mutter aus Falkenau, Sokolov, kam und der Vater aus Waldsassen. Und der in diesem Freischgebiet aufgewachsen ist, also zwischen Bayern und Böhmen, und auch immer von der Urmutter erzählt hat, das waren seine böhmischen Vorfahren. Und diese ganzen Welterschaffungsmythen und alten Geschichten, die hat er von seinen böhmischen Urmüttern mitgebracht und uns Kinder immer fasziniert mit seinen Erzählungen. Und das ist sicher der Grundstock für mein literarisches Schreiben gewesen.
Das hat Sie ja dann immer weiter fasziniert.
Es hat mich immer weiter fasziniert. Und als ich später Philosophie und Ethnologie studiert habe, habe ich gemerkt, wie interessant dieses Denken dieses Mannes ist, dass es ein magisches Bewusstsein ist, wie man es in Afrika bei den Dogon findet oder im Regenwald in Südamerika bei den Indianern. Und dann fand ich, dass in der Mitte von Mitteleuropa quasi solche Formen des Denkens sich noch gehalten haben, so spannend, dass ich daraus diesen meinen Roman Cherubim gemacht habe.
Was sind das für Strukturen des Denkens?
Ja, das sind magische Verknüpfungen, die jetzt natürlich nicht so unseren Logiken entsprechen. Also wenn wir jetzt weiß sagen, dann wissen wir, dass dann schwarz kommen muss. Oder wenn wir plus sagen, wissen wir, dass minus kommen muss. Aber dort ist es einfach, man weiß nicht, was nach weiß kommt. Also das sind ganz offene, neue, jeweils der Situation angepasste Formen des öffnenden Denkens, des offenen Denkens, das sich unserer Logik entzieht. Und das hat sich eben quasi am Ende der westlichen Welt, was das ja damals war, so gehalten. Also haben sich Strukturen bewahrt, die lange ausgestorben sind im Rest Deutschlands. Es gibt auch ein Buch zur deutschen oder vor allem bayerischen Sprache. Darin wird belegt, dass in meinem Roman Cherubim Worte verschriftet sind, die 1000 Jahre nicht mehr in Schrift aufgetaucht sind. Also Worte wie falzen für zusammenschlagen, also jemanden zusammenfalten. Das sind ganz alte mittelalterliche Wendungen, die sich dort noch bewahrt haben.
Sie sind ja in Tschechien, nicht nur geografisch, sondern auch literarisch, ne, wie Sie jetzt schon dargelegt haben. Und Sie hat das auch weiterhin beschäftigt. Also zum Beispiel mit Schweig haben Sie sich ja beschäftigt.
Ich habe ein Stück geschrieben, das Schweig Fragezeichen heißt und wo ich auch noch einmal versucht habe, das Schweig-Prinzip mit diesem Parzival-Element, das bei Wenzel da ist, zu verbinden. Habe dann noch zwei andere Figuren, eine Roma, die 6 Jahre Auschwitz überlebt hat und mit der ich auch Gespräche geführt habe und ein Theaterstück und einen Film gemacht habe. Und mit diesen drei Figuren habe ich das Schweig-Prinzip sozusagen dargelegt und eine davon ist diese parzivalhafte Ebene von Wenzel. Eine ist diese schalkhafte Ebene des Häckslers, das ist die dritte Figur, und dann eben nochmal diese Roma, die natürlich auch viele Courage-Elemente hat, die von Schweig, mit Schweig korrespondieren, sagen wir so.
Das heißt, Schweig teilt sich in drei Personen
auf. In drei Personen auf, ja. Das, ja.
Und dann ging es weiter mit einem Lesebuch über Böhm, ein Porträt.
So, sagen wir mal, 93, 94 sind wir da viel in Böhmen herumgefahren, also in ganz Böhmen, Kofferraum voller Bücher und haben da die ganzen Orte aufgesucht, wo wir irgendwelche Dichter gelesen haben. Und an der Berunka sind wir gewesen und sind am Ufer gelegen und haben genau gemerkt, aha, diese Akazie, die jetzt hier steht, ist die Akazie, die im Buch vorkommt. Und dann die Fährfrau und diese ganzen Geschichten, das hat uns sehr, sehr berührt.
Daraus ist eben nicht nur dieses Lesebuch entstanden oder dieses Porträt, sondern eben auch dann das Nachwort in Anführungszeichen zu einem 1000-seitigen Kabal-Roman-Band, der in Surkamp erschienen ist. Und da wollte ich Sie bitten, ob Sie uns nochmal ein Stück daraus lesen können.
Gerne. Mein Gott ist Dionysos, in Böhmen unterwegs zu Bohumil Hrabal. Dies Leben ist schön, zum Verrücktwerden schön. Nicht, dass es so ist, aber ich sehe es so, Bohumil Hrabal. Erste Station, die Kindheit, das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können. Während der heißesten Tage des Jahres, um Maria Himmelfahrt anno 1993, brechen wir, durch einen Brief Siegfried Unsels ermutigt, von der Händelmühle aus auf. Von diesseits des ehemaligen eisernen Vorhangs, vom Ende der ehemaligen westlichen Welt also, um Bohumil Hrabal, den König der tschechischen Prosa, meine Nachbarn auf der Gegenlandkarte des Geistes im nahen Böhmen zu besuchen. Fahrten wie diese, den Kofferraum des englischroten alten Mercedes voller Bücher, sind inzwischen für uns Tradition. Meine Frau Uta Ackermann und ich hatten auf unserer Hochzeitsreise beschlossen, für den Inselverlag ein Reiselesebuch Böhmen herauszugeben. So fuhren wir über Jahre quer durch Böhmen, im Kofferraum Bücher von Autoren, die im jeweiligen Landstrich geboren wurden, die dort gelebt oder geschrieben oder auch nur die jeweilige Gegend beschrieben hatten. Wir lasen, schauten, verglichen Gelesenes und Angeschautes, wanderten, schwammen, filmten, fotografierten, notierten, quartierten uns irgendwo ein, aßen Teppler Jedler und tranken Budweiser oder Pilsner Urquell und so weiter und so weit fort. Wer wird je, so dachten wir damals, wenn Bohumil Hrabal einmal tot ist, erzählen, wie vor dem Gewitterregen das Gras riecht in Böhmen, wie der Wind in die Bäume fährt, und das Silbergrau aus den Kronen steht. Und wer wird, wenn Bochumer Rabel einmal tot ist, je erzählen, wie das Gelb des Getreides übersetzt wird in das Gold der Blitzbäume und wie das Schwarz des Himmels übersetzt wird in Raben im Gegenlicht. Zweite Station, Lachen in der Badewanne. In der ersten Nacht auf unserer Reise zu Bochumer Rabel, in der Stadt Nymburg am Ufer der Elbe, lese ich in der Badewanne, aus der ich immer wieder heißes Wasser aus uralten Messinghähnen nachfließen lassend, nicht eher komme, bis ich habe den englischen König bedient, zu Ende gelesen habe. Siegfried Unsät, der wusste, dass die literarische Landschaft von Bochumer Rabels Böhmen in diesem Roman an die Meine der nördlichen Oberpfalz grenzt, hatte mir dieses Buch geschickt. So habe ich selten beim Lesen lachen müssen, außer bei Don Quixote in der Übersetzung von Ludwig Tieck. Uta, die schon im Bett liegt, wird von meinen wilden Lachern immer wieder jäh aus dem Schlaf gerissen, fährt hoch und fragt mit traumumflorter sanfter Stimme, was ist? Was hast du gesagt?
Damit geht auch schon unsere heutige Sendung zu Ende. Am Sonntag ab 14 Uhr hören Sie unseren Musikcheck. Bis dahin finden Sie alle unsere Beiträge im Internet unter www.radio.cz/de. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Vom Mikrofon verabschiedet sich Marco Zimmermann. Na slyšenou, bis zum nächsten Mal.